Liebe Geschwister, wir haben im Text von Römer 10 dieses Wort entdeckt. Wer wird in den Himmel hinaufsteigen? Aber mit welcher Ladung, positiv oder negativ, beurteilt? Der Glaube Christi, der uns geschenkt ist, der spricht nicht einmal in seinem Herzen, wer wird in den Himmel hinaufsteigen. Oder wer wird in den Scheol, den Abgrund hinabsteigen. Wir werden heute Abend sehen, und ich hoffe erleben können, ja, beides wird geschehen. Und beides genau im Sinne des Antichristen, gegen Christus. Wir haben gehört, sprich nicht in deinem Herzen. Der Glaube spricht nicht. Wer wird in die Himmel hinaufsteigen? Gott, der die Herzen erforscht, hat erkannt, ja, ausgesprochen, festgehalten, um Christus herunterzuholen. Sicher nicht buchstäblich. Aber um die biblische Wahrheit von der Erhöhung des Sohnes Gottes aus der Menschengestalt in die Herrlichkeit Gottes über allen Himmel, den Beweis zu bringen, das ist Märchen. Das sind, ja, fromme Hirngespinste. Wir vergessen hier nicht, dass Gott uns in einem Psalm sagen lässt, die Himmel, der Himmel sind des Herrn. Aber die Erde hat er dem Menschen als Wohnsitz zugeteilt. Die Erde. So. Wir dürfen einmal sagen, unsere wunderbare Erde. Wunderbare Erde, trotz allem, was da ist und geschieht. Verglichen mit unser Sonnensystem bevölkernden Planeten. Alles kahle Steinwüste. Entweder Gluthitze oder Frost, gerade von weiß nicht wie viel Grad unterläuft. Unmöglich, dass auch die geringsten Lebewesen da existieren könnten. Und unser Erdlein, großartig, an Wundern und Fülle von Wundern, um gar nicht zu erfassen. Einmalig. Beachten wir den immer wiederkehrenden Doppelbegriff, gleich von Anfang an. Der Glaube spricht nicht also Menschen von Gott auf die Erde gesetzt, die da hinaufsteigen wollen, haben die göttliche Beurteilung gegen sich, dass das in antichristlicher Weise ersonnen wird und geschehen wird, um die göttliche Wahrheit der Verherrlichung Jesu Christi, den er durch alle Himmel, über alle Himmel hinaus, zur Rechten der Majestät in der Höhe verherrlicht hat. Um diese göttliche Wahrheit herunterzuwürdigen. Das ist der Sinn hier. Oder wer wird in den Scheol einbrechen, in die Unterwelt, auch das wird noch geschehen. Unmöglich. Von unten herauf die Beweise zu bringen, der ist gestorben wie irgendein anderer Mensch. Um solche Dinge geht es hier. Um nichts Geringeres. Und dann haben wir jetzt gesehen, unsere Erde, ein Juwel, einmalig in der ganzen Schöpfung, hat ein Zürcher Astronom, einen Zürcher Theologieprofessor mühevoll beigebracht, dass im ganzen Weltall, soweit die Astronomie heute die Sache beurteilen kann, unmöglich Menschen oder menschenähnliche Wesen überhaupt denkbar sind. So. Ja, noch einmal gehört, die Himmel und die Himmel, der Himmel sind des Herrn und die Heerscharen der Himmel, und dem Menschen hat er die Erde als Wohnsitz zugeteilt. So. Und unsere wunderbare Erde, wunderbar, voll Wunder, kleinster und größter Natur. Und unser ganzes Planetensystem übertrifft ein Planet den anderen an Kälte, Steinwüste oder Gluthitze. Eigenartig. Gott schuf die Himmel und die Erde. Ja, kann die Erde überhaupt mit dem Himmel verglichen werden? Ja, so langsam merken wir, ja, halt, da muss doch etwas dran sein. Und zwar, die Himmel sind mein Thron, Gott thront in diesem gegenwärtigen, vergänglichen Himmel, hat er seinen Thron aufgestellt, und die Erde ist der Schemel seiner Füße. Aha, gehört Thron und Schemel der Füße irgendwie zusammen. Ich meine, die Verbindung ist ja der darauf Thronende, nicht? Auf dem Thron sitzt, Herrschende, und Ruhe für seine Füße ist sein Schemel vor dem Thron. Bitte. Und jetzt haben wir die Tatsache, Thron Gottes, positiver Pol im Weltall, unsere Erde, negativer Pol. Und dazwischen funktioniert alles in elektromagnetischen, gekrümmten Bahnen oder Ebenen und so weiter. Na bitte, zwei Pole genügen, um die dreht sich alles und nach denen muss ich einfach alles richten. Sehr einfache Sache, ich darf nur erinnern an meine ehemaligen Physikstunden. Dachter, Eisenfallspäne, Stabmagneten darunter, und die Eisenfallspäne, die sortieren sich wunderbar in geometrisch-mathematischen Linien, so, und das Ganze jetzt aufgerichtet, dann haben wir unser Weltall. Also, wie unsere Wissenschaft uns neuerdings belehrt, unmöglich unendlich sein kann, sondern alles in solcher Weise Dimension, Durchmesser wird angegeben, und dass niemand da rauskommt, wird behauptet, und so weiter und so weiter. Also, unsere Erde, ganz gewaltige, zentrale Einheit. Oder auch, Thron Gottes und unsere Erde sind im Weltall der Schöpfung Gottes zwei Brennpunkte, können wir auch sagen. Zwei Brennpunkte. Oder eben zwei Pole. In der erniedrigten, gefallenen Schöpfung, ja, haben wir ja die sogenannte Bipolarität, also alles rangiert zwischen Gut und Böse, zwischen Tod und Leben, zwischen Licht und Finsternis, zwischen Sünde und Heiligkeit. So. Jetzt beachten wir ein Wort in 2. Thessalonicher 2, Vers 3 bis 5. Lasst euch von niemand auf irgendeine Weise verführen, denn, es ist hinzugefügt von der Elberfelder, dieser Tag kommt nicht, es sei denn, dass zuerst der Abfall komme und geoffenbart worden sei der Mensch der Sünde, der Sohn des Verderbens, welcher erstens widersteht jeder göttlichen Anordnung. Gott selbst, der widersteht, sich selbst erhöht über alles, was Gott heißt. Über alles, was Gott heißt. Oder ein Gegenstand der Verehrung ist. Das erste Wort, der sich selbst erhöht über alles, was Gott heißt. Das ist eine Mehrzahl. Da brauchen wir jetzt die Kenntnis zu sehen, wahrzunehmen, die uns besonders das Alte Testament bezeugt und im Neuen Testament bestätigt wird. Nämlich, dass es eben viele himmlische Majestäten gibt, Söhne Gottes, auf der Ebene der Schöpfung, nicht gezeugt, sondern ein Werk der Hände Gottes, himmlische Majestäten, denen Gott eines Tages die Ehre gegeben hat, sie zu Göttern zu erheben. Ich habe gesagt, ich erkläre euch alle als Götter, als zu Elohim, griechisch Theoi. Theos heißt Gott, heißt unser Gott, Hoch Theos. Und er erklärt zu einer Fülle von höchsten Majestäten, denen Gott im ganzen Weltall Machtbereiche zugeteilt hat, ich erkläre euch alle, jeden Einzelnen, ihr seid von jetzt ab Götter, jeder Einzelne ein Gott, der in dem von mir zugewiesenen Machtbereich antreten kann als Gott. Ich trete zurück. Bitte, meine Herren. Die haben sich das nicht viermal sagen lassen, sondern haben entsprechend gespürt. Sofort. Und jede unserer 70 Nationen auf der Erde ist einem solchen dieser Götter unterstellt und der fügt über himmlische Heerscharen, die ihm zur Verfügung stehen. Und ich darf nur noch eines dazu sagen, und diese Götter sind nun eben Geschöpfe und haben diese Ehre nicht ertragen können, auch in der Weise, dass jeder von ihnen das ihm auf der Erde übergebene Volk, dass er dieses sein Volk an erste Stelle, machtmäßig an erste Stelle bringen, vorrücken möchte. Dann entstehen die Kämpfe unter den Göttern da oben mit ihren Heeren. Da gibt es so etwas. Kämpft Michael mit seinen Heeren gegen einen anderen, den unser Gott bis heute noch Gott nennt. Der Gott und Fürst dieser Zeitalter, wer ist denn das? Satan und seine Engel kämpft gegen Michael und seine Engel. Und da oben fällt die Entscheidung, und dann haben wir auf der Erde dann die Uhr. Ja. Genau das, wenn da oben etwas explodiert, fällt es dann auf die Erde runter und die Quittung haben wir dann da unten in der Praxis des Geschehens, da unten. Also wenn wir solche Blicke in die Vorgänge der unsichtbaren Welt tun dürfen, das ist ja dem Glauben nicht nur verheißen, sondern selbstverständlich. Denn der Glaube, der uns gegeben ist, Hebräer 11, Vers 1b, ist ein Bloßlegen der Natur der Vorgänge, die man nicht sieht. In Vorgängen der unsichtbaren Welt. Wobei wir dann erst, wenn wir diese Dinge sehen, erkennen und verstehen können, dann haben wir Antwort auf die bangen, brennenden Fragen, warum sieht es in der Schöpfung Gottes so aus, heute und immer noch schlimmer und immer noch unmöglicher, hoffnungsloser, dann haben wir, also keine Antwort, haben wir 100 Antworten. Und auf eine Antwort, auf eine Frage 10 Antworten. So, da müssen wir, oder dürfen wir, schnell den Blick werfen ins 11. Kapitel des Propheten Daniel. Daniel 11, nicht das erste Mal, dass wir das hier lesen. Dann haben wir gleich hier die alttestamentliche Quittung. Es handelt sich in Vers 36 um den Menschen der Sünde, von dem wir gehört haben, um Sohn des Verderbens. Als König wird er nach seinem Gutdünken handeln und er wird sich erheben und groß machen über jeden El. Über jeden Gott. Gibt es dann Götter? Noch nicht genug. Und wieder den Gott der Götter, dieser Götter. Das ist unser Gott. Und wieder den Gott der Götter wird er zuerst Erstaunliches reden, Unmögliches, und dann gelingen haben. Ich wage ein Beispiel zu konstruieren. dass wenn er sich von der Erde aus auf die Erde geworfen, Satan, im Antichristen dann vorhanden, von hier aus mit ihm verbliebenen Verfügungsmöglichkeiten über alle modernsten, jetzt in die Hände von einer gottlosen Menschheit gelegten, unheimlichen Naturgesetze und Kräfte. Atom, Computer, Elektronik, Biologie, wie die Dinge alle heißen, die Verrückten. Die genügen ihm, der die Himmelsräume alle kennt und jetzt noch beherrscht. Der also, wenn er von der Erde wieder hinaufsteigen will, und wird, nicht zuerst noch Raumsonden da hinauf vorausschicken muss, um zu untersuchen, wie wir Menschen, wie sieht es da oben aus, nicht? Wie kommen wir da durch? Dass, wenn er, wie wir sehen werden, den Weltraum wieder zurückgewonnen hat mit solchen Mitteln, wir werden sehen, Offenbarung 19 dann, wagt den gegenüber dem erhöhten Christus jetzt, von der Erde aus und vom neu befestigten Weltall aus, mit Aussicht auf Erfolg gegen den erhöhten Christus, kriegerisch anzutreten. Dass er dann, wenn er das wiederhergestellt hat, sein Reich im Weltall, mal technisch, ne, mit diesen modernen Mitteln, rufen wird, wenn es nun noch einen anderen Gott geben sollte außer mir, der soll sich jetzt melden. Und Erde und Himmel bleiben stumm. Wer ist also Gott, der die Frage gestellt hat? Was lesen wir da im Thessalonischer Brief bald hinterher noch? Weil sie die Lüge mehr geliebt haben als die Wahrheit, serviert ihnen Gott kräftige Irrtümer des Irrwahns. Kann unser Gott das? Ne? Deshalb habe ich so ein Beispiel eben vorgetragen. Dann ist klar, das ist Gott. Umso mehr, als er die beiden Zeugen des damaligen ehemaligen Gottes, Mose und Elia, getötet werden konnten. Von dieser Macht. Also, wir sehen, dass Gott uns heute solche Blicke und solche Orientierung schenkt. Nur aus seinem Wort. Glauben, Vertrauen. Bittend, forschen, ist mit ein Beweis, in welcher Stunde wir heute leben. Und alle diese furchtbaren Dinge, unheimlichen Dinge, die ich genannt habe, ja, hat ja Gott in seiner Barmherzigkeit und Langmut erst in unseren wenigen 2, 3, 4, 5 Jahrzehnten in die Hände einer gottlosen Menschheit legen lassen. Bitte, ja. 6000 Jahre lang hat der Mensch den Acker gepflügt mit einem Joch Rinder. Ne? Heute fliegt die Sache senkrecht gen Himmel. Ne? Leben wir in einer bestimmten Gottesstunde? Ja? Ich darf hier nicht stehen bleiben, nur noch einmal darauf hinweisen. Dann wird er wieder den Gott der Götter Erstaunliches reden und gelingen haben. Aber zum Glück nur, bis der Zorn vollendet ist. Denn das Festbeschlossene wird vollzogen. Das Festbeschlossene in diesen furchtbaren Gerichtsausführungen, die Gott genehmigt hat, ist einerseits schrecklich, Festbeschlossenes. Nicht? Andererseits aber bin ich direkt froh und freue mich, dass da steht, fest beschlossenes. Ja. kein Milligramm mehr Gewicht angerichtet, ne? Und keinen Augenblick länger, ne? In keiner Weise ein wenig zu viel, in keiner Weise. Da ist alles gewogen, da ist alles gezählt, sind es 7 Schalen oder sind es 7,5? Sind es 7 Posaunen? Sind es 7 Siegel? Ist alles gezählt? Ist alles gewogen? Wie die Hagelsteine schwer sind? Auch gewogen. Ist alles gemessen? Ist alles genannt? Sag ich mal Halleluja. Und was unser Gott aus all dem dann herausbringt, an Rettung und an Heil, sagen, getrauen wir uns gar nicht zu glauben, was alles da im Buch der Offenbarung geschrieben steht. Kennen wir gar nicht. Also, ich habe es auch noch nicht lange erkannt. Ja. Aber wir durften hier einmal bezeugen unter dem Thema, Paulus, das Evangelium der Herrlichkeit des glückseligen Gottes, ne, ist ihm gegeben. Und wer mit diesen Augen, ja, auf das Buch der Offenbarung Jesu Christi lesen kann, der versteht dann, dass Kapitel 1, Vers 3 gewagt wird zu erklären, glückselig, wer da liest diese Dinge, die Furchtbaren, und die, die da hören, was da geschrieben steht. Ja, wie kann man da glückselig sein? Das haben wir früher hier mal erleben dürfen. Wo ist der Günther?
Hier, direkt vor dir.
So.
Ich heiße Klein.
Bin viel zu nah. Was willst du in die Ferne schneiden? Also. Noch paar Vers 38 da. In Daniel 11. Und an dessen Stadt, dem wahren Gott, wird er den Gott der Festungen ehren. Den Gott, den seine Väter nicht gekannt haben, wird er ehren mit Gold und mit Silber und Edelsteinen und mit Kleinodien. Aha. Nur einen der Götter gibt er noch Vollmacht. Nicht wie unser Gott. Sehr vielen. Was ist das für ein Fachmann, dieser Gott? Ein Gott der Festungen. Ja, was nützen heute noch Festungen im Krieg? Ja. Wir werden es bald hören. Ich nenne die jetzt mit moderner Bezeichnung. Satan auf die Erde geworfen, erweitert seine Macht wieder den Himmel, setzt seine Raumstationen. Das sind dann seine Festungen. Braucht er dann einen Gott, der sich da oben auch auskennt und ein Fachmann von Format ist in Bezug auf Militärwissenschaft, kosmischer Art. Also ein Stratege von Format, einzig den, weil der außen gibt in Vollmacht. Ne? Den Gott der Festungen. Der Raumstation Satans. Jetzt merken wir schon von Weitem die Warnung für gläubige Menschen. Da lass den Gedanken mal ganz aus deinem Herzen. Ja, umso mehr, das haben wir ja gar nicht nötig. Warum? Wir sind ja schon nach dem inneren neuen Menschen schon mit Christus durch alle Himmel gefahren. Ist uns viel zu wenig in die Himmel hinauf. Ne? Und haben uns mit ihm versetzen lassen in der Höhe über allen Himmel. Zur Rechten der Majestät in der Höhe, wo wir schon zu Hause sind, sinnet auf das, was wo ist, nicht in den Himmel, sondern was droben ist, wo Christus ist, überall im Himmel. Tracht nach dem, was da droben ist. Denn euer Leben, unser Leben ist mit Christus verborgen wo? In Gott. Das dürfen wir wissen und Glaubensstellung beziehen, da weiß ich, das habe ich. Hier, wenn ich hier diese Dinge so mit Namen nennen darf und muss, nicht, weiß ich, dass ich hier an der Front stehe Und nur in dieser Deckung mit Christo verborgen in Gott, ne, da überhaupt noch stehen kann. Ne. Ja. Wenn Paulus mag zu sagen, in Bezug auf unsere Kenntnis der Gedanken Satans, denn seine Gedanken und seine Methoden sind uns nicht unbekannt. Aha, nicht unbekannt. Also ist es dann gut, wenn man in die Pläne des Feindes hineinschauen kann, sie erkennen kann, durchblicken, durchleben kann, so, wie die Dinge wirklich stehen und gehen. So. Wer wird in die Himmel hinaufsteigen? Erste Orientierung haben wir gefunden in Römer 10. Antichristliche Einstellung. Die Worte, die Paulus wählt, sind im Original vorhanden in 5. Mose 30, 12 bis 14. Ich darf nur noch in der Praxis willen darauf hinweisen, wenn er dann zusammenfasst, mit dem Herzen wird geglaubt zur Gerechtigkeit und mit dem Munde wird bekannt zum Heil, eigentlich zur Rettung. Aber bitte nicht etwa so zu verstehen, dass wenn wir jetzt den Glauben, der uns gerechtfertigt hat, noch weiter anderen bezeugen, dass wir dadurch unser Heil erwerben oder dadurch unsere Rettung vollziehen oder begünstigen. Nein, mit dem Munde wird bekannt zur Rettung derer, die draußen sind. So, jetzt kleine Ansätze in dieser Richtung. Da haben wir ein Wort in Psalm 73, Vers 9. Sie setzen in die Himmel ihren Mund und ihre Zunge wandelt auf der Erde. Also, ich glaube, Generalmänner heißt hier Überheblichkeit, schon eben in dieser Richtung. Aber alle diese Bemühungen, den Weltraum unter Kontrolle zu bringen, haben nicht nur Aussicht auf Erfolg, die können so unheimlich sein, wie sie wollen, sondern direkt die göttliche Zusage schon vor Jahrtausenden. Wenn es so weit sein wird, dass der betreffende Herrscher, der das Ende der Macht besiegen wird, welche beim Turmbau von Babel begonnen hat, dann sagt die Schrift, dann wird ihnen, einer gottlosen Menschheit, nichts verwehrt werden auszuführen, was sie zu ersinnen in der Lage sind. Also was heute ein Menschenhirn denken kann, als Möglichkeit, als Ziel sich einbilden kann oder vor sich hinsetzen kann, die Dinge dann gar noch berechnen kann, dass die Möglichkeit besteht, also wird ihnen gelingen. Ich darf jetzt nicht einige Beispiele nennen. Dann das uns allen bekannte Wort in Psalm 139, Vers 8. Wohin soll ich fliehen vor deinem Angesicht? Führe ich in die Himmel hinauf? Ne? Was wäre dann? Auf meiner Flucht vor Gott? Ja. Hoffnungslos. Siehe, du bist da. Bettete ich mir im Scheol, nicht im Scheol. Siehe, du wärst auch da. Also bitte, wohin soll ich fliehen vor dir? Aha. Das ist die Sache, in die Himmel hinauf. Oder dann zuletzt noch in den Scheol hinauf. In die Unterwelt. Das sind die kleinen Ansätze. Jetzt kommt der große Ansatz. Und zwar den der Geist Gottes erforscht hat, was in den Augenblicken im Herzen Satans vor sich gehen wird, wenn er praktisch aus dem Bereich der Himmel auf die Erde hinabgeworfen sein wird. So. Wir kennen das Kapitel, schlagen es auf, bekannt. Uns und mir als Jüngling im Glauben bekannt gemacht worden in der Weise, ja, eben, da stellt den Fall Satans in ferner Vergangenheit dar. Es braucht nicht ganz falsch zu sein, aber die Sache haben wir ja neutestamentlich in buchstäblicher Weise als Fall vor uns hingesetzt. Jesaja 14. Vers 12. Wie bist du aus den Himmeln gefallen, du Glanzstern, Sohn der Morgenröte, zur Erde gefällt, Überwältiger der Nationen. Ist Satan heute ein Überwältiger der Nationen? Bitte wie noch nie und schon immer. Und du sprichst in deinem Herzen, ja wann? Nachdem er aus dem Himmel auf die Erde gefällt ist, bitte. Nimm es doch mal ganz sachlich, nacheinander. Und warum das doppelte du? Wo kommt das zum ersten Mal in der Bibel vor? Du. Nach dem Fall der ersten Menschen, Gerichtswort Gottes an Satan, der alten Schlange gegenüber, der Weidesamen wird verheißen, der die Situation retten wird, aber du wirst ihn in die Fassung stecken. Na, wer ist hier eingerettet? Na ja, die alte Schlange, genau, wie hier. Ne? Du. Und hier, du sprichst in deinem Herzen, in die Himmel will ich hinaufsteigen, hoch über die Sterne Gottes. Aber was sind denn Sterne Gottes? Das sind vor erst einmal Sterne selbst. Und dann die Sterne, die du sahst, bedeuten Engel, sagt die Schrift. Im ersten Blatt der Bibel bis zum letzten können wir das bestätigt finden. Bitte, Götter haben wir gehört. Ne? In die Himmel will ich hinaufsteigen, hoch über die Sterne Gottes meinen Thron erheben und mich niedersetzen auf den Versammlungsberg im äußersten Norden. Äußerster Norden? Jetzt bleiben wir wieder auf unserer Erde hängen, nicht? Nordpol. Nein. Genau über unserem irdischen Nordpol befindet sich was? Der astronomische, himmlische Nordpol. Ich will hinauffahren auf Wolkenhöhen, mich gleich machen dem Höchsten. Also das ist ein Raumfahrtprogramm, ja, das nicht mehr übertroffen werden kann. Und das haben wir gehört. Es wird ihm gelingen. Nur wann hört es auf? Auf welcher Stufe? Sich gleich zu machen dem Höchsten. Da gilt bis hierher und nicht weiter. So steht im Buch Hiob geschrieben. Bis hierher und nicht weiter. Aber ich denke, das reicht, das bisher, das Gott gelingt und gelingen. Gott lässt diese Dinge nicht nur gelingen, sondern er liefert seiner gesamten Feindmacht noch der Material, Waffen und alles, was nötig ist dazu. Lesen wir so. Es wurde ihm gegeben. So. Darf ich, ja, das geht jetzt dummerweise ins Politische. Da steht unser wunderbarer Gott vor uns und das müssen wir zur Kenntnis nehmen,
dass er seinen Feinden Waffen liefert gegen sich. Ich meine jetzt, was haben wir schnell für ein Urteil gegen die, die den Feinden Israels Waffen liefern? Da sage ich, Laie von Format, nicht? In militärischen Angelegenheiten, in politischen Schlussfolgerungen. Nicht? Habe gelernt, aber ja, von Fachleuten. Nicht? Ja. Der Waffen bekommt von einer anderen waffenliefernden Macht, ist nicht nur finanziell abhängig von der Macht, sondern muss fragen, darf ich überhaupt Krieg führen? Erstens. Und zweitens noch gegen wen? Ne? Also genügt. Ja. Nur nicht so schnell mit Verurteilung von Willen, nicht? Und Israels Willen, nicht? Ja. So. Ich habe für mich diesen Text, der von zentraler Bedeutung geworden ist, wie folgt für mich übersetzt. Wie bist du aus dem Himmel gefallen, du Lichtglanz, Sohn der Morgenröte, zur Erde gefällt, Überwältiger der Nation. Und du sprichst in deinem Herzen drin, die Himmel hinauf fahre ich, weit über die Sterne Engels Gottes, erhebe ich meinen Thron, und jetzt wichtig, und ich kehre zurück auf den Versammlungsberg im äußersten Norden. Aha, kehre zurück, nicht, das ist aus dem Text, im Elberfelder nicht ersichtlich. Nur ich will hinaufsteigen. Nein, Hebräisch, ich kehre zurück, ja, er wurde ja von seinem obersten Versammlungsberg, seiner Machtposition, das Hauptquartier Satans ist irgendwie in einem kosmischen Norden, nicht? Zentralpunkt der Finsternis, nicht? Fern von der Sonne, am weitesten weg. Nicht? Versammlungsberg, das ist seine Machtposition, seine Herrscherzentrale im Weltall. Nicht? Und was hat er also im Sinn? Nicht? Da die Stelle, von der Gott ihn heruntergeholt hat, nicht? Auf die Erde verbannt, hat er im Sinn, nicht? Da hinaufzusteigen, und was lesen wir? Alles, was sie zu ersinnen in der Lage sind, wird ihnen genehmigt werden, gelingen. So. Und das haben wir gehört. Er wird Erstaunliches reden, wieder den Höchsten, und gelingen haben. Also, ich habe den Eindruck, wenn unsere Fachleute in unserer Wissenschaft wüssten, wem sie und in welcher Weise sie Steigbügeldienste leisten mit ihren Raumfahrtsbestrebungen. Da würde mancher sich noch einmal besinnen und sagen, aber dann bitte ohne mich. Dann bitte ohne mich. Auf den Berg der Zusammenkunft, und das wunderbare Wort Berg der Zusammenkunft, Hebräisch, die Machtposition der Moadim, das Wort habe ich ja schon aufgeschaukelt, Moadim, das sind die bestimmten, von Gott bestimmten Zeiten und Zeitpunkte im Ablauf seines Heilsplans, und alle Festzeiten Gottes, Israel anvertraut, sind die Moadim. Ja, die Festzeiten haben wir gelernt, und Gott hat Sonne, Mond und Sterne als Originalchronometer hingesetzt, um diese Moadim Gottes, die Festzeitpunkte im Ablauf des Heilsplanes, des Ratschlusses Gottes, zeitlich festzuhalten, bis auf Sekundenbruchteile gelaufen. Und jetzt hat er auch einen Versammlungsort, Hauptquartier, Machtzentrale, wo er seine Moadim, ich war für die wissen, für wen der Mond ein Zeichen ist. Er hat, Psalm 104, Vers 19, er hat den Mond gemacht für die Moadim. Für die Moadim. Liebe Geschwister, unser Gotteswort in unserer Bibel erweist sich in unseren Tagen und Stunden in übermächtiger Weise als Gotteswort. Überführt an Weisheit, Treffsicherheit, Zielsicherheit, Eleganz und was wir alles nur wollen, überragend in jeder Hinsicht. So, das war jetzt ein großer Ansatz oder Vorsatz. Jetzt denken wir zurück an das erste Fabel, ein Turm. Auf, lasst uns einen Namen machen und einen Turm bauen, in der Felder, dessen Spitze in den Himmel ist. Hebräisch, dessen Haupt in den Himmel ist. Haben wir verstanden. Unser Haupt, Christus, ist auch in den Himmel. Und Satan ist vorläufig auch noch, das ist ihr Haupt, auch noch in den Himmel. So ist zu lesen. Dessen Haupt in den Himmel ist. Das war der Anfang seiner Macht. Also, bautechnisch in einer Fähigkeit, schon damals die Dinge ins Auge zu fassen. Das erste Babel, es war nur der Anfang der Macht Satans in der Menschheit als solche, wird zerstört, Sprachenverwirrung, bis heute. Nach Jahrhunderten erscheint ein zweites Babel in der Ebene Sinjar wieder, Nebukadnezar. Der Gründer des ersten Babels und Ninives, der Hamite, wie heißt er?
Nimrod.
Der Jäger vor dem Herrn. Der zweite, ein Semite, Nebukadnezar. Vom Standbild, in seinem Traum, den Gott ihm gegeben hat, durch Daniel erklärt hat, gibt Gott ihm noch einen zweiten Traum, ein Traumgesicht. Er sieht einen Baum auf der Erde, der wächst in Herrlichkeit bis in die Himmel hinauf. Der Turm beim ersten Babel war eine technische Projektsache, technischer Natur. Und die zweite Sache, der Traum von einem Baum, ist schon Biologie, eine wachstümliche Sache, schon mehr. Also Baum, erstes Babel, Baum, zweites Babel, und das dritte Babel, das jetzt dann kommt, wer weiß wie bald, ich sehe es wieder, in der Ebene sind wir, dritte Babel, fast alles zusammen, was in den beiden ersten nur schattenhaft angedeutet war. Alles zusammen. Wird alles vereinigt sein, nicht nur was möglich ist in jeder Hinsicht, sondern die Weltreiche von damals, Babel, Löwe, Persien, Bär, Griechenland, Panther, Rom, wildes Tier ohne Namen. Sieht Johannes in Offenbarung 13 ein Tier, ein einziges Tier aus dem Meer steigen, ein wildes ohne Namen? Vergleicht es mit, als Ganzes mit einem Panther, geht auf Füßen eines Bären und hat die Sprache eines Löwen. Merkt ihr das? Dass das, was uns Gott im Ablauf der Welt- und Heilsgeschichte von Babel bis Rom vordargestellt hat, dass jetzt im kommenden satanischen, antichristlichen Reich alle Formen dieser Staatswesen, dieser Politiken und Militärarten und der Richts- und Rechtsbarkeiten ist alles gleichzeitig in einem Guss, in einem Gewaltreich, nicht nur irdisch, sondern kosmisch zusammengefasst. Also, was haben wir da für eine Vororientierung aus der Geborgenheit unseres Glaubens in Christo heraus erkennbar? Also Turm von Babel, Traum vom Baum bis in die Himmel, für uns Vororientierung für das kommende dritte Babel. Dann beachten wir, wir jetzt das vor uns, vor unsere Augen, was unter dieser gewaltigen Inspiration und Machtbefugnis Satans im Antichristen alles noch geschehen wird, kann. Unmögliche Dinge werden möglich. Schlagen wir auf Jeremia 49, Vers 16. Da wird Edom, Esau, seine Nachkommen, als Vorbild für Satan, das haben wir hier ja schon gelernt, vor uns hingestellt. Jeremia 49. Jeremia 49, Vers 16. Deine Fruchtbarkeit und der Übermut deines Herzens haben dich verführt, der du in Felsenklüften wohnst, den Gipfel des Hügels innehast, wenn du dein Nest hochbaust wie der Adler, ich werde dich von dort hinabstürzen, spricht Jehova. Und Edom wird zum Entsetzen werden. Vers 18 gleich der Umkehrung von Sodom und Gomorra. Vers 19, siehe, er steigt herauf wie ein Löwe von der Pracht des Jordan. Vers 20, darum höre den Ratschluss Jehovas, welchen er beschlossen hat über Edom, und seine Gedanken, die er denkt über die Bewohner von Thema. Vers 21, von dem Getöse ihres Falles erbebt die Erde Geschrei. Siehe, wie der Adler zieht er herauf und fliegt und breitet seine Flügel aus über Bozrah. Also alles über Edom. Und dann haben wir in Vers 28 noch Kedar und Nebukadnezar vor uns. In Vers 30 noch, fliehet, flüchtet schnell, verkriecht euch, Bewohner von Hazor, spricht Jehova. Denn Nebukadnezar, der König von Babel, wir wissen ja, für wen der ein Schattenriss ist, hat einen Ratschluss wieder euch beschlossen und einen Anschlag. Wir haben gelesen am Anfang, wenn du dein Nest hochbaust wie der Adler, ich werde dich von dort hinabstürzen. Ja, also ein Adler, der ist immer noch auf der Erde, nicht? So, keine Sache. Ja. Nebukadnezar wird verglichen mit einem Adler, großen Adler mit buntfarbigen Schwingen, langen Flügeln. Der kommt auf den Libanon und bricht den obersten Wipfel einer Zeder ab und entführt ihn in ein Krämerland und pflanzt ihn dort ein. Aus Israel, was ist das? Der große Adler Nebukadnezar, der kommt, Libanon ist das Bild für die Königsgeschlechter der Erde, eine Zeder des Libanon ist das Königshaus David. Und da bricht er, Nebukadnezar, den obersten Wipfel einer Zeder, das heißt des Königshaus Davids, ab, den letzten Nachkommen Davids auf dem Throne Davids, nicht? Und entführt den Gefangenen nach Babel und setzt ihn dort fest. So. Das ist das Bild. Also Nebukadnezar als Adler. So. Und Nebukadnezar selbst ist wieder Schattenriss von dem großen Adler. Tatsächlich. Ich darf das nur so schnell bezeugen, um die weiteren Dinge zu sehen und zu hören. Der große Adler ist hier Nebukadnezar. Der große Adler, für den Nebukadnezar nur ein Schattenriss ist, ist wieder Satan. Und zwar Satan, der große Adler, wie er den Weltraum des Kosmos beherrscht. So wie Gott ihn geschaffen hat, sozusagen allgegenwärtig ist im Weltall in der Weise. Er kann verführen, er kann uns anklagen am Throne Gottes, die Brüder nicht, gleichzeitig mich da unten versuchen, am unteren Amerika zu verbringen und so weiter. Also, bitte. Der große, also, als Adler stellt die Schrift Satan dar, wie er den Kosmos beherrscht. Als Schlange wird er dargestellt, das ist uns nun bekannt aus der Sonntagsschule, wie er sich auf der Erde über den Felsen hinwegsetzt. Den Felsen unter seine Kontrolle bringt. Steht das auch geschrieben? Ja, oder? Man die Sprüche kennen von Salomo. Das verstehen wir aber sofort. Ne? Der Weg einer Schlange über den Felsen, was heißt das? Das schreibt der Schreiber, das verstehe ich nicht. Ja? Dass Satan sich mir nicht, dir nicht über Christus, den Heiligen Gottes, den Sohn Gottes, obwohl er da siegen hinwegsetzen kann, nicht? Den unter seine Kontrolle, bis mit ins Totenreich springen kann. Ja, der Weg einer Schlange über den Felsen, das haben wir kapiert. Nicht? Und jetzt der Weg eines Adlers durch die Himmel, nicht? Die andere schwere Sache. Jetzt verstehen wir, wenn das erste Tier, das heraussteigt, Daniel 7, nicht? Gleich einem Löwen hat der Adlersflügel, nicht? Und es werden ihm die Adlersflügel ausgerissen. Nicht? Man fliegt halt auf die Erde, ist klar. Die ausgerissenen Adlersflügel dieses großen Adlers, Satan. Das heißt, die ihm von Gott gegebenen Bewegungsmöglichkeiten in der Schöpfung herrschen, allgegenwärtig zu sein, die sind ihm genommen. Verblieben sind ihm die technischen, biologischen und physikalischen Gesetze. Die genügen ihm, sagt er, um wieder hochzukommen. Also, jetzt, er, als Löwe, brüllender Löwe, und großer Adler, Flügel ausgerissen, fällt auf die Erde. Hier auf der Erde wissen wir, wie er sich benimmt. Das Weib will er verschlingen, der Menschensohn will er verschlingen und die Zeugen bringt er um. Und was geschieht jetzt? Das Weib, mit der Sonne bekleidet, die Gerechtigkeit Christi stehen, sind die 144.000, sie hat die 12 Sterne in ihrer Krone, sind die 12 Stämme, in Christo, den Mond unter ihren Füßen, wer schon Finsternis, wer in Christo ist. Was stellt jetzt Gott diesem vom auf die Erde geworfenen Drachen für ein Rettungsmittel zur Verfügung? Da wurden dem Weibe die zwei Flügel des großen Adlers gegeben. Ja? Wenn ich an einem Flugzeug die Flügel abmontiere, nicht? Nehmen wir mal ein Segelflugzeug, die kann ich anderswo wieder anmontieren. Ich hoffe, wir haben uns verstanden. Nicht? Das heißt, wir wissen, keine Kraft, die Gott in dieser Schöpfung hingesetzt hat, ja, geht verloren. Die kann nur verwandelt werden. Ja? Umgeschaltet werden. So, jetzt aber, damit wir das in Jeremia 49 Gelesene noch deutlicher sehen und verstehen können, schlagen wir auf Obadja 1, der zweite Obadja, der vierte kleine Prophet, nur ein Kapitel. Es ist wieder Eden da, das haben wir die weitere Erklärung für die Jeremia-Stelle, nämlich. Wieder lesen wir in Vers 3, der Übermut deines Herzens hat dich verführt, der du in Felsenklüften auf hohem Sitze wohnst, und in deinem Herzen sprichst, wer wird mich zur Erde hinabstürzen? Aha. Ja, wohnt der da dann auf der Erde? Ja. Wenn er sagt, wer wird mich auf die Erde hinabstürzen? Aha. Erstens, wer wird mich zur Erde hinabstürzen, wenn du dein Nest auch hochbaust wie der Adler, Achtung, und wenn es zwischen die Sterne gesetzt wäre, könnten das Raumstationen sein oder so etwas? Zwischen die Sterne gesetzt werden. Ich werde dich von dort herunterholen, also hat er gelungen, wenn Gott ihn da herunterholen wird. im Moment, wo er meint, jetzt bin ich dem Höchsten gleichgemacht, ist aus. Wenn wir dann lesen, Vers 8, werde ich nicht an jenem Tage, spricht Jehova, die Weisen aus Edom vertilgen und den Verstand vom Gebirge Esau. Vers 10, wegen der an deinem Bruder Jakob verübten Gewalttat wird Schande dich bedecken. Also Edom, Schatten ist für Satan. So. Dann haben wir weiter vor uns. Amos 9, das kommt nachher. Jeremia 51. Jeremia 51. Jeremia 51, Vers 53. Ja. Wenn auch Babel bis in die Himmel hinaufstiege, bis in die Himmel hinaufstiege, erstens, und die Höhe seiner Stärke befestigte, ja, das verstehen wir, warum er nur noch einen Gott, den Gott der Festungen, braucht, ne? Um seine neu erreichten Ziele und Stützpunkte im Weltall zu befestigen und ja, zu stützen. Den Gott der Festungen, ja, wird er ehren. Von mir aus werden ihm Verwüster kommen, spricht der Herr. So, und jetzt das Gegenstück noch. In Amos 9, Vers 2 und 3. Amos 9. Wenn sie, Vers 2, wenn sie in den Sheol einbrechen, wird von dort meine Hand sie holen. Also wird das gelingen. Ah ja, Satan ist da. Der die Gewalt des Todes des Scheels hat, innehat er, bitte. In den Scheel einbrechen, wird von dort meine Hand sie holen, ja, also die haben gelingen. Und wenn sie in die Himmel hinaufsteigen, werde ich von dort sie herniederbringen. Und dann kommen Karmel und sich im Meer verstecken, alles Geistliche. Prophetisch-geistliche Bedeutungen. Dann schlagen wir noch auf Jesaja 28. Jesaja 28. Unheimliche Situation. Und ein wunderbarer Gott. Dem gegenüber. Ja. Vers 14. Dann höret das Wort Jehovas, ihr Spötter. Uns nicht kommen. Denn wir haben jetzt die Lüge zu unserer Zuflucht gemacht. Und in der Falschheit uns geborgen. Darum, so spricht der Herr Jehova. Und jetzt kommen wir aus dem Staunen nicht heraus. Wie unser Gott auf eine solch freche, gottfeindliche Stellungnahme, Spott gegenüber Gott, ne? Antwortet, Stellung bezieht. Darum, so spricht der Herr Jehova. Siehe, ich gründe einen Stein in Zion, einen bewährten Stein, einen kostbaren Eckstein, aus festeste gegründet. Haben wir eine Ahnung, wer das sein könnte? Nein, keine Ahnung. Ganz klar. Ja. Wer glaubt, wird nicht ängstlich eilen. Und ich werde das Recht zur Richtung machen und die Gerechtigkeit zum Senkblei. Das sind ja die Werkzeuge des Architekten, Messschnur und Senkblei des Baufachmanns. Und so weiter und so weiter. Noch einmal. Und der Hagel wird hinwegraffen die Zuflucht der Lüge. Und die Wasser werden den Berg ums Wort wegschwemmen. Und euer Bund mit dem Tode wird zunichte werden und euer Vertrag mit dem Scheol nicht bestehen. Also, unser wunderbarer Gott lässt sich so verhöhnen und so verspotten, mit frechem Angesicht treten sie vor ihn und er antwortet nach den Gedanken seines Herzens all denen gegenüber, die ihn fluchen, wie: Segnet ihr die, die euch fluchen, sagt der Herr uns. Wird er selber dann das auch tun? Welche Frage? Aber bitte, da haben wir es. Frechen angesichts Lästern vor Gott treten sie an, mit frechen Worten und Aussprüchen, und er antwortet mit der Grundlage der Rettung für diese Fluchenden und Lästernden. Haben wir solche Stimmung auch schon in unseren Herzen beziehen können gegenüber die, die uns lästern und uns verfluchen? Bitte. Schön. Lieber, Rechnungsweise unseres Gottes, menschliche und göttliche Logik, haben wir kürzlich gehört, ganz anders, auch ganz anders als die Rechnungsweise und die Gedanken von uns Frommen, überragend anders. Dann haben wir diese gewaltigen Dinge gehört und nehmen nur noch Kenntnis kurz von Aussprüchen im Weiteren im Propheten Daniel. Schon in Daniel 7, Vers 25 lesen wir, da ist das kleine Horn, das ist ja dann der Antichrist. Er wird Worte reden gegen den Höchsten und Heilige der höchsten Erde vernichten. Bitte, steht so da. Und er wird von den Sternen und von dem Heere der Himmel, von den Engeln, als Triumphbeweise aus dem Weltraum auf die Erde bringen und sie unter seine Füße treten. Beweis, dass er die Dinge alle beherrscht. Da im Weltraum. So lesen wir. Ja. Unglaublich, nicht? Aber bitte, Gelegenheit für uns, einmal Glaubensgehorsam zu leisten, nicht mit frommen Sprüchen oder weiß was für schönen Dingen, nicht? Sondern einmal sagen, Herr, so steht geschrieben und so wird es geschehen und ich weiß, wie das, was ich glaube. Nicht? So ist es. Ja, und dann gibt uns der Geist Gottes, der uns die Dinge zeigt und aufbewahrt hat in seinem Wort, die Quittung, so ist es. Das ist schon in Daniel 7, in Daniel 8. Ja, er wird groß bis zum Heer der Himmel und wird vom Heer und von den Sternen auf die Erde zertritt sein. Vers 24. Er wird sich für jede Art des Verderbens gelingen haben und starke, das sind wieder Geistwesen und ihre Heere, starke und das Volk der Heiligen verderben. Wenn ich, wir kennen alle die Stelle, wenn Satan auf die Erde geworfen werden wird, dann wird er mit seinem Schweif, wird er noch einen Drittel der Engel mit auf die Erde herunterzerren. Das sind aber nicht Engel, die ihm Gefolgschaft geleistet haben. Seine Leute, die ihm dienen, im Buche Hiob lesen wir, Glieder seines Leibes sind. Die bilden seinen Schweif, die seine Gefolgschaft sind. Und die Kraft ist in ihren Schwänzen, lesen wir, dieser Dämonen. So. Das sind Engel, Heere, die Gott als gerichtsreif erkannt hat, die Satan aus Wut, dass er jetzt geschlagen ist von den Heeren Michaels, auf die Erde geworfen ist, ist es ihm gegeben, dass er noch ein Drittel von Engeln, die gar nicht mit drunter wollen, nicht? Mit drunter reißt. Ja, bitte, was gibt das da unten für Zustände? Auf unserer armen Erde, wirklich? Verlockt ihr Himmel, heißt es dann, gereinigt ist von der Herrschaft dieses Drachen, so, wehe aber der Erde und ihren Bewohnern. So, jetzt aber schnell umschalten. Ich habe jetzt 9:07 Uhr. So. Ich habe für heute Abend mir und uns einen Termin gesetzt. Also, ich habe aber nicht geschworen auf Sekunde. Jetzt hören wir den einen Überblick, den ich einfach jetzt lese, vorlese. Repetition, kurz. Unser Weltall ist endlich, auch räumlich, ein Stockwerksgefüge, in sich gekrümmter Weltraum, Durchmesser in den Kraftfeldern, alles verläuft in gekrümmten Bahnen, Ebenen, Feldern. Und Salomo sagt uns, schaue das Werk Gottes an, wer will gerade machen, was er gekrümmt hat, den ganzen Weltall. Aber Jesus darf sagen, alles Krumme wird gerade werden. Da freue ich mich für meine krummen Pfade. Nicht? Auch die werden gerade werden. So. Und dann ist alle die biblischen Modelle in der Schöpfung, haben wir gesehen, die Ordnung der Stockwerksgefüge, der Ordnung der Himmel, genau nach der Reihenfolge außerhalb des Lagers unserer Erde und dann das Lager der Cherubim zwischen Mondbahn und Erde. Dann kommen die Zähne der Gestirne und dann entspricht dem Vorhof und dann kommt das Heilige und dann kommt das Allerheiligste, wo Gott dann thront in den Himmel zwischen den Cherubim. Wie unten auch im Allerheiligsten thronte Gott zwischen den Cherubim. Außerhalb des Lagers, wo die Sünde konzentriert wohnt, ist unsere Erde negativer Pol, unsere Erde außerhalb des Lagers, das Allerheiligste droben am Throne Gottes. Die biblischen Berichte werden wir nicht vergessen, den Zusammenhang, dass Geister, also Engel, auf die Erde kommen. Solche, die in widergöttlicher Weise, damals in den Tagen Noahs, die Erde verseucht haben. Dann solche, die im Auftrag Gottes auf der Erde erscheinen. Geister auf Erden. Geister steigen beherrschend wieder hinauf. Und jetzt gehen wir über zu den positiven Ordnungen, wer wird in die Himmel hinaufsteigen oder wer ist schon in die Himmel hinaufgestiegen und wahrlich, ich sage euch, ihr werdet auf des Menschensohn, was denn? Engel Gottes vom Himmel herab und auf und ab steigen sehen. Das wird im tausendjährigen Reich der Fall sein. Also genau, was Jakob dort auf der Flucht vor Esau geträumt hat. Jakob, zwar wie für Christus, wird Christus, der Sohn Gottes, erleben, und zwar eben im tausendjährigen Reich, und jetzt auch Himmelfahrt im göttlichen Sinn. Ausgerechnet 40 Tage nach dem Tode Jesu, also 10 Tage vor Pfingsten, Pfingsten ist ja der 50. Tag, genau nach den Festordnungen Gottes. Apostelgeschichte 1, Vers 9. Jesus wird emporgehoben in einer Wolke gen Himmel Und es wird den Jüngern gesagt, so wird er wiederkommen. Nach Lukas 24, 51 scheidet er segnend von ihnen und er wird in die Himmel hinaufgetragen. Offenbarung 4, Vers 1, Johannes sieht den Herrn im himmlischen Thron in Herrlichkeit. 1. Thessalonicher 4, Vers 16, jetzt haben wir die Entrückung vor uns. Da kommt der Herr aus dem Himmel, wie weit uns entgegen? Warum bis in die Luft? Verstehen wir, was da alles in unserer Luft schon kreucht und fleucht. Um die Dinge, die wir wissen, aufgrund der Offenbarung des Wortes Gottes, da kämen wir ohne ihn nicht durch. Da kommt er uns entgegen bis in die Luft. Wir werden ihm entgegengerückt in die Luft. Dann werden wir mit ihm, bei ihm sein, alle Zeit. Dann 1. Korinther 15, 51 ist das. Also, wir, die Gemeinde des Leibes des Christus, haben es zu tun nach göttlicher Ordnung, was göttliche Signale betrifft, nicht mit irgendeiner der sieben Gerichtsposaunen. Wohl ist die siebte Posaune die letzte von den sieben, aber alle sieben sind reine Gerichtsposaunen. Und unsere zwei Posaunen, erstens die Posaune Gottes, bringt alle in Christo Entschlafenen zuerst in einem Augenblick in die neue Gestalt der Gleichförmigkeit des Leibes des Christus. Und die letzte Posaune von uns ist schon die zweite. Schon die zweite ist bei uns die letzte. Dass ein zweites gleichzeitig auch das letzte sein kann, haben wir beim Herrn Jesus selbst vor uns. Unser aller Vater nach dem Fleisch ist Adam, der erste Mensch. Gibt es noch einen letzten Adam und einen zweiten Menschen? Jesus ist sowohl der zweite als auch schon der letzte. Und so ist die erste Posaune, die ruft die Posaune Gottes, ruft die Toten herauf, bevor wir, die noch übrig bleiben. Erst dann ertönt die letzte Posaune, die nur die zweite ist für uns, Gnadenposaune beide. Und dann werden wir verwandelt werden und mit ihnen zusammen verwandelt und mit ihnen zusammen entrückt. Dem Herrn entgegen in die Luft. In Offenbarung 12, Vers 5 haben wir den männlichen Sohn, der entrückt wird. Das ist ja eine Heilskörperschaft, die durch den Dienst der 144.000 eine neue Heilskörperschaft wird. Nämlich, die 144.000, haben wir gesehen, sind gleichbedeutend mit dem Weibe, mit der Sonne bekleidet, mit den 12 Sternen, nicht wahr? Josef in seinem Traum, als Träumer hat er einen Traum, sah die 12 Söhne Jakob als 12 Sterne. Also, das sind die 12 Stämme, die 12 mal 12.000 dargestellt. Das ist das Weib, aus Israel heißt Kapuschow, hat den Mond unter ihren Füßen. Der Gott des Friedens wird den Satan in kurzem unter ihren Füßen erniedrigen, stimmt überein. Und jetzt, diese heißt Kapuschow, der 144.000, durch ihren Dienst in Israel natürlich zuerst, nicht? Erreicht Gott eine neue Heilskörperschaft, die jetzt ausnahmsweise aus Israel kommend, nicht weiblichen Charakter hat, sondern männlichen. Deshalb muss betont werden, ein männlicher Sohn. Denn Israel ist Gott gegenüber immer weiblich, den Nationen gegenüber aber immer männlich. Ne? Israel ist mein erstgeborener Sohn gegenüber den Nationen, unter alle Nationen. Ne? Also, männlicher Sohn, Heilskörperschaft aus Israel, von dem wird gesagt, er wird die Nation im tausendjährigen Reich weiden mit eiserner Rute. Ja. Denn das geht das Gesetz aus von Zion und das Wort Gottes von Jerusalem. Ja. Genau stimmen die Dinge überein. Also der männliche Sohn, der wird entrückt bei der letzten Posaune in der Mitte der Woche. Ja. Und wir, ich sehe es ja so, wie ihr wisst, schon bevor die letzten 7 Jahre beginnen können zu laufen, findet unsere Entrückung statt. Dann haben wir in 1. Mose 5, 24 Henoch von Gott weggenommen. Er wurde entrückt, um den Tod nicht zu sehen. Henoch, dort vor der großen Flut. Elia im Sturm gegen den Himmel mit feurigen Wagen und Rossen, 2. Könige 2, Vers 11. Jakobs Traum von der Himmelsleiter, 1. Mose 28, 12. Dann denken wir dran, nur schnell, weil hier Elias im Sturm gegen den Himmel feurige Wagen und Rossen, das ja Johannes der Täufer, der kam nicht etwa als Elias persönlich. Man fragt den Herrn Jesus, was ist der eigentlich? Ist das etwa der Elias, der kommen soll? Dann sagt Jesus, ja, wenn ihr wollt, in einer gewissen Hinsicht ist er Elias. Dann fragen sie den Johannes den Täufer selbst und der sagt was? Ja, ich bin es nicht. Ich denke, der muss es ja wissen. Nicht? Nein, er ist nicht nur für die damalige Zeit, nicht? Es muss ja, bevor der Herr kommt, Elias erscheinen. Nicht? Aber er kam ja nicht, Jesus Christus, um das Reich aufzurichten, sondern das Gegenteil, um zu sterben. Aber dann haben wir den dritten Zeugen, der uns orientiert. Er wird einhergehen im Geiste und der Kraft des Elias. Aha. Er ist aber nicht persönlich etwa der Elias. Aber der Elias wird dann wieder kommen, einer der beiden Zeugen mit Mose zusammen sein, in den ersten 3,5 Jahren. Denn Elias wird kommen, bevor der große furchtbare Tag des Herrn die letzten 3,5 Jahre. Ja. Also. Epheser 14, Christus hinaufgefahren in die Höhe, über alle Himmel hinaus. Aber der Einzige, der gottgemäß hinaufgefahren ist, über alle Himmel hinauf, der sich selbst erniedrigte, der zuerst hinabgestiegen ist, bis in die untersten Orte der Erde, wie wir hier gelernt haben, bis ins Herz des Drachen, nicht wahr? Ja, bis in die, das Hauptquartier Satans, ins Totenreich. Philipper 2, Vers 9 bis 11, darum hat Gott ihn auch hoch erhöht und ihm einen Namen gegeben, der über alle Namen ist. Soweit für heute.